da draußen. Hier ist jetzt Greenpeace Radio, 19 Uhr montags, einmal im Monat. Und wir sind heute zu zweit im Studio. Und zwar bei mir ist die Melanie.
Und Julia, seit langer Zeit wieder da. Juhu!
Genau, ich freue mich auch heute mal wieder dabei zu sein. Und wir haben heute keine Themensendung, sondern einen interessanten Themenmix. Und zwar werden wir euch zuerst einen Podcast zum Ölthema, ist das richtig, Melanie?
Genau, also es geht so ein bisschen um Exxon, in Europa auch unter dem Namen Esso bekannt. Sehr spannend, so viel kann ich schon mal versprechen.
Genau, dann machen wir ein Interview mit meiner Wenigkeit. Und zwar hatte Melanie die Idee, da ich in Lateinamerika ein Jahr auf Reisen war, mich mal ein bisschen auszufragen, was mir da so für Umweltproblematiken aufgefallen sind, wie mein Eindruck war, und das wird bestimmt auch ganz interessant. Dann haben wir für euch die aktuellen Greenpeace News. Dann haben wir noch einen Tipp des Monats für euch. Da geht es um Plastikvermüllung unserer Ozeane, auch ganz heißes Thema. Und zu guter Letzt
haben wir noch ein paar Termine. Und natürlich auch viel Musik, und damit fangen wir jetzt erstmal an, nämlich mit Step Out von José González. Das war Step Out von José González. Am 31. März veröffentlichte der Weltklimarat seinen neuesten Bericht, in dem er von den verheerenden Auswirkungen des Klimawandels auf Menschen auf der ganzen Welt warnte. Trotz Berichten von Hunger, Flüchtlingen und Kriegen, Dürre, Hitze und Überflutung und dem Appell, dass dringend gehandelt werden muss, um die schlimmsten Auswirkungen abzuwenden, hat Exxon am gleichen Tag verkündet, seine gesamten fossilen Reserven und alle zukünftigen Funde verheizen zu wollen. Um unter dem 2-Grad-Ziel zu bleiben, auf das sich die Weltgemeinschaft geeinigt hat, müssten 80% der derzeitig bekannten Reserven der fossilen Brennstoffindustrie unter der Erde bleiben. Exxon, in Europa unter dem Namen Esso bekannt, hat deutlich gemacht, dass ihn die Zukunft der Menschheit nicht weiter kümmert, solange sie ihre Gewinne möglichst maximieren können. Außerdem war Exxon in den vergangenen Wochen zum 25. Jahrestag des Unfalls der Exxon Valdez in den Negativschlagzeilen. Am 24. März 1989 lief der Öltanker in Alaska auf 40.000 Tonnen Erdöltraten aus. Ja, das ist ziemlich krass, und die Auswirkungen von diesem Unfall von vor 25 Jahren sind auch heute noch spürbar. Und dazu wollen wir euch gerne einen Podcast von Greenpeace Deutschland abspielen. Viel Spaß dabei.
Green Bites, der Podcast von Greenpeace.
Fischer mussten ihren Beruf aufgeben. Seeotter, Vögel und Fischbestände haben sich bis heute nicht erholt. Nach 25 Jahren ist die Katastrophe um den havarierten Tanker Exxon Valdez immer noch nicht überstanden. Am 24. März 1989 lief die 300 Meter lange Exxon Valdez im Prince William Sound von Alaska auf ein Riff. 40.000 Tonnen Rohöl flossen in die arktischen Gewässer. Ich bin Anja Franzenburg von Greenpeace und spreche mit unserem Ölexperten Jörg Vettern über die Folgen des Unglücks und wie sich der verantwortliche Konzern Exxon aus der Verantwortung stiehlt. Hallo Jörg, zum 20. Jahrestag hast du erzählt, dass immer noch frisches Öl gefunden wird. Du sagtest, so frisch, als sei der Unfall gestern erst passiert, und giftig wie eh und je. Vermutlich gilt das auch heute noch, oder?
Das ist das Schockierende an diesem Unfall, dass nach 25 Jahren, also einem Vierteljahrhundert, immer noch Öl gefunden wird aus dem Unfall der Exxon Valdez. Das liegt einfach daran, dass dieses Öl inzwischen im Sediment begraben ist, keinen Kontakt zur Luft hat und dadurch die Bakterien, die normalerweise Öl abbauen, eben nicht an dieses Öl kommen. Und das Zweite ist, dass die Temperaturen dort so niedrig sind, dass die Bakterien gar nicht arbeiten können. Und Forscher gehen davon aus, dass die Abbaurate dieses Öls, dieses Restöls, bei 0-4% pro Jahr liegen. Da kann man sich sehr schnell ausrechnen, dass das noch einige Jahrzehnte dauern wird, bis endgültig das gesamte Öl verschwunden ist.
Wie muss ich mir das vorstellen? Giftig? Was ist daran so giftig? Und was macht dieses Gift auch mit den Menschen, die dort leben?
Öl ist ein Teufelszeug. Es ist krebserregend, es ist mutagen, das heißt, es verändert die genetische Struktur. Und schon kleinste Mengen, und auch das ist das, was die Leute oder die Wissenschaftler aus dem Unfall der Exxon Valdez gelernt haben. Kleinste Mengen, die wir nicht riechen können und nicht sehen können, reichen schon aus, um zum Beispiel Fischlarven nachhaltig zu schädigen. Und zwar so zu schädigen, dass sie sterben. Und wenn keine Fischlarven da sind, gibt es keinen Fisch. Wenn kein Fisch da ist, können die Räuber den Fisch nicht fressen. Das heißt, das ganze Ökosystem kommt aus dem Gleichgewicht. Und das hat man zum Beispiel bei der Exxon Valdez erlebt. Noch heute, 25 Jahre später, ist eine Heringspopulation, die damals gesund und groß war, bis heute hat sich nicht gesundet. Und das ist einfach diesem Unfall geschuldet. Und da kann man mal sehen, wie lange so ein Unfall nachhaltig wirkt, beziehungsweise das Gift nachhaltig ein Ökosystem schädigt.
Sind auch Menschen geschädigt worden?
Es ist immer so, wenn man mit Öl in Kontakt kommt, gerade bei Aufräumarbeiten, muss man Ganzkörperanzüge tragen, man muss Masken aufsetzen. Tut man das nicht, dann kann es passieren, dass die Menschen dadurch gesundheitliche Spätfolgen bekommen. Das ist bei der Deepwater Horizon anscheinend so passiert und auch damals bei den Aufräumarbeiten der Exxon Valdez. Viel schlimmer aber ist, dass die Fischer und die Anwohner Alaskas, immerhin waren es 40.000 Menschen, die geklagt haben gegen Exxon, ihr Geld nicht bekommen haben. Exxon hatte damals eine Strafzahlung zu entrichten von 5 Milliarden US-Dollar. Die haben 20 Jahre lang geklagt, immer wieder vor Gericht, bis sie dann letztlich nur 500 Millionen bezahlen mussten. Und wenn man 500 Millionen durch 40.000 ausrechnet, dann weiß jeder, dass die Entschädigungszahlungen absolut gering waren. Viele, viele Menschen haben damals ihre Existenz verloren.
Was ist aus den Menschen geworden, aus den Fischern?
Die Fischer mussten sich teilweise neue Jobs suchen. Viele sind weggezogen. Es gibt sogar Selbstmordfälle, weil sie wirklich ihre Existenz verloren haben, ihre Lebensgrundlage verloren haben. Und noch heute, wenn man mit den Leuten spricht, sind sie verzweifelt ob der Tatsache, dass dieses schwere Unglück ihnen quasi alles geraubt hat, wovon sie vorher gelebt haben. Und wenn man weiß, dass Exxon pro Jahr 2013, glaube ich, 45 Milliarden US-Dollar Gewinn eingefahren hat, hätten sie diese 5 Milliarden Dollar ohne Schwierigkeiten bezahlen können. Haben sie nicht getan. Sie sind immer wieder vor Gericht gezogen. Noch heute, es geht immer noch um etwa 100 Millionen US-Dollar, um die Natur wieder auf Vordermann zu bringen. Auch diese 100 Millionen will Exxon nicht bezahlen.
Wie kommt es, dass ein Konzern es schafft, sich so aus der Affäre ziehen zu können?
Ganz Alaska gehört dem Öl. Egal, wo man hingeht, Alaska lebt vom Öl. Und da ist es natürlich sehr, sehr schwierig, dass man dann gegen diejenigen vorgeht, die quasi die Einnahmen generieren. Aber trotzdem ist es so, dass ein Konzern wie Exxon natürlich die Mittel hat, um Rechtsanwälte zu beauftragen, um jede mögliche gesetzliche Lücke zu finden, um solchen Strafzahlungen zu entgehen.
Konntest du jetzt in den vergangenen Jahren einen Unterschied feststellen, zum Beispiel bei der Deepwater Horizon? Hat sich technisch was verändert?
Also der Unterschied zwischen der Deepwater Horizon bzw. dem Konzern BP und Exxon ist, dass BP mindestens gleich nach dem Unfall angekündigt hat, dass sie für sämtliche Schäden aufkommen. Ob sie das letztendlich tun, müssen wir sehen, müssen wir abwarten. Es ist so, dass auch die Staaten und die Regierung natürlich feststellen, dass man irgendwas tun muss, weil wenn die Konzerne nicht bezahlen, bezahlt es der Staat, sprich der Steuerzahler. Und das ist natürlich auch für eine Regierung ziemlich schwer, weil wir sprechen hier nicht von Kinkerlitzchen, sondern von zweistelligen Milliardenbeträgen, die sowas kostet, um solche Unfälle zu beseitigen. Was passiert ist nach der Exxon Valdez, ist der sogenannte Oil Pollution Act. Das ist ein Gesetz, um in Zukunft mit Ölunfällen umgehen zu können, besser umgehen zu können. Und das war zu damaliger Zeit schon fast revolutionär. Man hat gesagt, dass diese Tanker, die diesen Prinz-Williams-Hund befahren, in Zukunft von Schleppern eskortiert werden müssen. Es gab eine Radarüberwachung, die Doppelhüllentanker sind eingeführt worden und, das ist ganz wichtig, man hat Alkoholkontrollen bei den Kapitänen durchgeführt, weil ja im Raum stand, dass der Kapitän damals auf der Exxon Valdez betrunken war. Allerdings muss man auch wieder hier einschränkend sagen, das galt immer nur für die Region oder maximal für die USA. Es waren keine weltweiten Revolutionen und erst 2010, also vor 4 Jahren, ist es so, dass auf den Weltmeeren nur noch Doppelhüllentanker fahren dürfen. Das ist immerhin schon ein Schritt in die richtige Richtung.
Das wird dann aber wieder ausgeglichen, indem einfach immer mehr Ölplattformen in die Meere gesetzt werden, sodass wahrscheinlich die Verschmutzung insgesamt nicht zurückgeht, oder?
Das ist das Problem, dass der Hunger nach Öl nicht abnimmt, sondern wächst. Und je mehr Öl wir brauchen, desto mehr muss das Öl transportiert werden. Und damit wächst natürlich das Risiko eines Unfalles, egal ob es auf einer Plattform oder auf einem Tanker ist. Man muss allerdings einen positiven Aspekt wirklich mal erwähnen. Die Zahl der Unfälle, Tankerunfälle, hat in den letzten Jahren deutlich abgenommen. Sie sind nicht auf Null, da sind wir noch lange nicht, aber man hat festgestellt, durch die neuen Techniken, durch Doppelhüllentanker sind die Zahlen zumindest rückläufig. Und das ist schon mal eine gute Nachricht.
Hat Exxon irgendwas verändert, unabhängig davon, dass sie quasi per Gesetz dazu verdonnert wurden? Und was mich auch interessieren würde, hat es nicht zu einem wahnsinnigen Imageverlust geführt? Ölplattformen, die versenkt werden sollten, da gab es ja schon auch einen Aufschrei. Wieso ist da nicht mehr passiert?
Ich gehe mal davon aus, dass Exxon durch dieses Unglück massive Image-Schäden erhalten hat. Und ich glaube, die wirken auch noch bis heute nach. Was man sagen kann, und das ist meine persönliche Einschätzung, Exxon hat aus dem Unfall überhaupt nichts gelernt. Denn die Exxon Valdez wurde repariert. Man hätte diesen Tanker zu einem modernen Doppelhüllentanker umbauen können. Das haben sie nicht gemacht. Im Gegenteil, die große Flotte, die Tankerflotte damals bestand nur aus Einhüllentankern. Und Exxon hat diese Tanker so lange fahren lassen, wie es gesetzlich nur möglich ist. Erst am letzten Tag quasi haben sie aussortiert und durch neue Doppelhüllentanker ersetzt. Punkt 1 und Punkt 2, ich will nochmal auf diese 5 Milliarden US-Dollar Strafzahlungen kommen. Dadurch hat Exxon für mich keinerlei Verantwortung den Menschen gegenüber gezeigt, die davon massiv betroffen waren, weil, wie gesagt, Exxon hat jahrelang immer wieder Milliardenbeträge an Gewinnen gemacht und für sie wäre es ein leichtes gewesen, diese Gewinne zu nehmen, um den Menschen zu helfen.
Was ist deine Einschätzung? Warum haben sie es nicht gemacht?
Profitgier.
Aber es kann ja auch nach hinten losgehen, ne? Wenn es dann zu einem großen Boykott jetzt der Tankstellen oder sowas gekommen wäre.
Wir alle sind vom Öl abhängig. Wir alle müssen unsere Autos tanken, die Flugzeuge tanken. Das ist das Riesenproblem. Wenn wir nicht generell dafür Sorge tragen, dass das Öl, der Ölverbrauch sinkt, und ich sehe das immer noch nicht, dass die Regierung die entscheidenden politischen Maßnahmen treffen, werden wir auch in den nächsten Jahrzehnten vom Öl abhängig sein. Das heißt, das ist wie der Dealer und der Junkie. Solange ich abhängig bin, brauche ich meinen Dealer. Und das weiß die Ölindustrie. Und deswegen zeigt sie natürlich auch keinerlei Interesse, in irgendwas zu investieren, was ihre Gewinne schmälert.
Daran schließt auch meine nächste Frage an. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich will keine Gentechnik im Essen, ne? Ich will den Gentechnikkonzern eins auswischen. Dann gehe ich in den Supermarkt und kaufe Milch, die gentechnikfrei produziert wurde. Das ist bei Öl ein bisschen schwieriger. Was hast du dafür einen Tipp für die Verbraucher?
Wir müssen einfach unser Verhalten ändern. Wir müssen weniger Auto fahren. Wir müssen darauf verzichten, jedes Mal mit dem Flugzeug in Urlaub zu fliegen und uns bewusst zu machen, wie kann ich persönlich Öl sparen. Das ist zum Beispiel, kaufe ich mir ein neues Auto, wenn ich ein Auto brauche, sollte das so spritsparend wie möglich sein. Verzichten, in Deutschland mit dem Flugzeug zu fliegen und so weiter, auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen. Man kann eine ganze Menge tun. Und das ist das Entscheidende, dass wir selbst bei uns anfangen können, unser Verhalten zu ändern.
Du arbeitest jetzt schon 20 Jahre bei Greenpeace und dein Themengebiet ist eben das Öl. Was hast du da für eine Entwicklung gesehen? Oder auch was für persönliche Erfolge hast du feiern können?
Das mit den Erfolgen ist ein bisschen schwierig, weil gerade im Thema Öl ist es ja so, dass nach den Tankern jetzt die Plattformen kommen und wir gerade die Arktis-Kampagne bei Greenpeace International fahren, soll heißen, in der Arktis, das ist das letzte Gebiet, wo noch große Ölreserven vermutet werden. Und anstatt dieses Gebiet zu schützen, hat die Ölindustrie quasi das Wettrennen auf die Arktis eröffnet. Da ist auch Exxon wieder da ganz groß dabei. In diesem Sommer wollen sie in der russischen Arktis nach Öl bohren. Und wir wollen dazu beitragen, dass diese Region zumindest ein Schutzgebiet bekommt, wo gar keine industriellen Tätigkeiten stattfinden können, damit wir wenigstens eine der letzten unberührten Regionen dieser Erde von der Ölindustrie freihalten. Das ist noch ein hartes Stück Arbeit, ein langer Weg, aber ich bin da zuversichtlich, dass wir das schaffen.
Sehr schön. Vielen Dank für das Gespräch, Jörg.
Like I Need It von Rogue Wave. Ihr hört Greenpeace Radio. Und ich möchte jetzt gerne mal ein bisschen von Julia hören, was sie so das letzte Jahr getrieben hat. Nämlich ist sie luxuriöserweise ein Jahr durch Lateinamerika getingelt.
Ich schäme mich schon.
Sehr unverschämt. Wo warst du denn da?
Also wir sind angekommen in Cancun, Mexiko. Das ist auf der Yucatan-Halbinsel, also im Südosten von Mexiko. Und haben eigentlich auch nur die Ecke gesehen und sind dann relativ schnell weiter nach Belize und dann eigentlich so durch ganz Mittelamerika. Außer El Salvador, das haben wir ausgelassen. Und durch Honduras sind wir auch relativ schnell durch. Ansonsten so die ganze Länge von Mittelamerika, dann sind wir von Panama nach Kolumbien übergesetzt mit einem Segelkatamaran. Das war ziemlich genial, da wollte ich nämlich auf keinen Fall fliegen. Und das ist eine Tour, die geht über die San Blas-Inseln von Panama. Das sind so ganz viele kleine Palminseln, wo auch die Kuna Indigenas leben. Die also Ureinwohner von Panamas, die sich da ihr Territorium auch sehr gut rechtlich erstritten haben als eines der wenigen indigenen Völker von Lateinamerika. Und ja, die besucht man dann auch und kauft Schmuck von denen, wenn man da entlang segelt. Naja, und dann waren wir in Kolumbien. Und dann haben wir recht viel vom Westen Südamerikas gesehen. Und zwar Kolumbien, Ecuador, Peru, Bolivien, Chile und Argentinien. Also in Brasilien waren wir leider gar nicht, da hat die Zeit nicht mehr gereicht. Und wir waren also im Westen ziemlich die ganze Zeit, also der Länge nach sehr viel in den Anden, ab und zu Abstecher Richtung Amazonasgebiet. Genau, bis ganz unten nach Feuerland.
Einmal der Länge nach, von oben nach unten, nicht schlecht. Jetzt haben wir, bevor du losgefahren bist, mal ein bisschen geguckt, was es in Lateinamerika für Umweltprobleme gibt. Jetzt sind wir natürlich gespannt, wie war dein Eindruck? Was sind dir für Probleme besonders ins Auge gesprungen?
Also Ein Problem, was irgendwie in Lateinamerika offensichtlicher ist als bei uns, ist Müll. Man sieht einfach oft Müll rumliegen am Straßenrand. Die Müllabfuhrsysteme sind bei weitem nicht so ausgereift wie bei uns. Was ich noch viel schlimmer fand, als jetzt einfach mal in Orten oder am Straßenrand Müll zu sehen, war an Stränden. Also es gab einige richtig stark vermüllte Strände, wo ich wirklich schier fast durchgedreht wäre. Also gleich am Anfang in Mexiko, so fast an manchen Stellen flächendeckend zwischen den Büschen, so Plastikmüll am Strand. Und da habe ich mich dann auch gleich gefragt, ja, ist das jetzt angespült oder ist das alles von Einheimischen da irgendwie hingeschmissen? Aber dadurch, dass es so am Strand so aufgehäuft war, kam das wahrscheinlich schon vom Meer und es wird halt eben nicht oft oder nie weggemacht. Ich habe das nicht so rausgefunden, ob das Dorf da ab und zu mal Aufräumaktionen macht. Das springt einem einfach immer wieder ins Auge. Müll, dass Plastik einfach ein Riesenproblem ist, natürlich auf der ganzen Welt, aber da, man sieht es mehr als bei uns. Dann Wasserverschmutzung. Man kann ja eigentlich nie Hahnwasser trinken, sondern muss sich immer das Wasser in Plastikflaschen kaufen, was einfach, ja, wenn man umweltbewusst denkt, einfach ätzend ist, immer jeden Tag diese Plastikflaschen zu kaufen. Und man sieht halt auch eben, ja, ganz viele noch Frauen ihre Wäsche in Flüssen waschen, wobei ich mich frage, ob das tatsächlich zu einer größeren Verschmutzung führt, als das, was bei uns teilweise sicherlich auch noch durch Fabriken oder so reingeht, oder ob die Mengen da verschwindend gering sind. Da wäre auch interessant, nochmal nachzuforschen. Dann ein drittes Thema ist Trockenheit und Erosion. Also wir sind auch die ganze Zeit mit der Trockenheit gereist. Deswegen war es natürlich teilweise auch die natürliche Trockenzeit. Aber ich denke, dass es halt auch viel, viel schlimmer noch ist durch die Abholzung und zusätzlich wahrscheinlich auch schon in manchen Regionen durch den Klimawandel, dass man einfach wahnsinnig viele trockene, erodierte Hänge sieht, wo es einfach so abrutscht. Und wenn man sich beliest, erfährt man halt auch, okay, da war halt auch überall Wald vorher. Also in den Anden, da ist die Baumgrenze sehr hoch, weil es ja in wärmeren Regionen liegt als hier unsere hohen Gebirge. Und das heißt, man fährt halt oft mit dem Bus durch Regionen, wo man weiß, okay, hier war eigentlich original überall Wald und da ist dann nichts mehr, sondern alles voller Felder und sehr trocken und sehr erodiert. Genau. Und dann sieht man natürlich auch immer mal wieder dann am Rande des Amazonasgebiets die dicken Lastwagen mit Urwaldbaumstämmen an sich vorbeirollen und das ist schon hart. Also wenn man einmal im Regenwald war und das einfach gesehen hat, wie unglaublich genial das ist, dann ist es einfach hart, ja, wenn die dann an einem vorbeirollen.
Das ist vielleicht schwierig zu vergleichen, aber meinst du, dass die Umweltprobleme in Mittel- und Südamerika stärker ausgeprägt sind als bei uns?
Das ist sowas, das habe ich mich immer wieder gefragt, so beim Durchreisen. Und ich würde sagen, dass viele Dinge dort einfach offensichtlicher sind, die bei uns aber vielleicht genauso schlimm sind. Also erstes Beispiel Müll. Ich denke nicht, dass die Leute dort mehr Müll produzieren. Also ich denke, dass es eher noch viel weniger ist, weil der Konsum niedriger ist, der durchschnittliche Lebensstandard viel niedriger ist, das Einkommen und so weiter. Das heißt, es wird einfach nicht so gut weggeräumt. Und in Deutschland oder generell halt in Europa oder vor allem in Mitteleuropa ist halt einfach irgendwie auch eine andere Kultur, eine andere Mentalität und es wird halt alles schön ordentlich beiseite gepackt. Aber der Müll ist ja nicht aus der Welt. Also ich denke, wir produzieren einfach viel zu viel Müll. Und da kann man auch nicht sagen, hier, ihr seid da drüben viel schlimmer, weil man sieht es einfach nur mehr, weil es halt nicht so gut weggeräumt wird. Also wo wir sicherlich besser sind, den Müll so ein bisschen aus der Natur rauszuhalten und zumindest irgendwie zu sammeln. Aber ich denke, die Mengen sind bei uns bestimmt eher höher, denke ich mal. Und also ein anderer Gedanke zu dem Thema ist auch, wir sind ja praktisch damit aufgewachsen hier, dass es in Deutschland so gut wie keine Wildnis mehr gibt. Also für uns ist es völlig normal, wir fahren mit einem Zug stundenlang durch Deutschland oder mit dem Auto oder mit dem Bus, wie auch immer, und sehen eigentlich Kulturlandschaft, Riesenfelder, zwischendurch mal so ein paar Wälder, das sind aber ja auch keine richtigen Naturwälder meistens, sondern Forste, die irgendwie bewirtschaftet werden, oft Monokulturen, und wir kennen quasi nichts anderes. Die restlichen naturnahen Gebiete sind kleine Nationalparks, was halt wirklich ein winziger Prozentsatz ist bei uns. Und in Südamerika ist es einfach so, dass man so das Originale, das Ursprüngliche an vielen Orten noch sieht und dadurch einfach der Kontrast, also wenn man dann zerstörte Gebiete sieht, irgendwie heftiger ist. Also es fällt einem einfach mehr auf. Also man ist noch näher dran an dem, wie es sein könnte oder wie es mal war oder wie es halt in manchen Gebieten auch noch ist. Und wenn man dann halt in den nächsten Ort fährt und sieht, boah, da ist jetzt alles abgeholzt oder so, dann wird man halt einfach stärker damit konfrontiert und diese Spannbreite ist einfach viel größer von Ursprünglichkeit und alles heile bis zu alles kaputt. Hm. So zum Beispiel im Amazonasgebiet, da, wenn man da irgendwelche Touren macht dann, und Dörfer besichtigt, dann trifft man ja noch auf eine ziemlich ursprüngliche Lebensweise. Und dann fällt einem halt erst recht auf, was da verloren geht, wenn der Urwald abgeholzt wird zum Beispiel.
Hast du ein bisschen Ökotourismus gesehen und was war dein Eindruck davon?
Ja, es gibt so dieses geflügelte Wort Eco-Lodge oder Eco-Hostel. Da trifft man immer wieder drauf und das Witzige ist, oder das Schlechte daran ist, dass es oftmals einfach was ganz anderes bedeutet als bei uns. Also bei uns würde man sofort denken, okay, Öko-Hostel, das heißt, die haben eine alternative Energieversorgung, die haben ein tolles Recycling-System, die trennen auf jeden Fall Müll und versuchen so wenig wie möglich Müll zu produzieren, nutzen Recyclingpapier und so weiter und so fort. Gibt Bio-Essen, was weiß ich. Und in Lateinamerika ist es eben oft so, dass Eco-Lodge einfach nur heißt, oder Ökotourismus, Ecotourismo, dass man einfach in die Natur geht. Also das hat nicht zu bedeuten, dass halt dieses Ding dann nachhaltig geführt ist. Mhm. Es gibt natürlich auch so Übergangsbereiche, wo dann eben doch manche Dinge beachtet werden und es gibt sicherlich auch ein paar Projekte, die wirklich öko sind. Aber der Begriff wird halt inflationär verwendet und ganz oft geht es einfach, also Ökotourismus heißt ganz oft einfach, man geht in die Natur wandern, so ungefähr. Mhm. So kam uns das vor. Also da ist sicherlich auch noch viel Bewusstseinswandel nötig, dass der Begriff irgendwie eine vernünftige Bedeutung bekommt.
Meinst du, der wird überhaupt benutzt, weil es da eben so eine Nachfrage gibt von den Touristen?
Scheinbar schon. Also irgendwie muss das ja entstanden sein. So ein Beispiel, was besonders ins Auge springt, ist ja Costa Rica, wo es heißt irgendwie, ja, ganz viel Ökotourismus. Und ich denke schon, dass das irgendwie von den Natursuchenden, die da hinkommen, irgendwie gewünscht ist. Und dann haben sie das natürlich gewittert und ganz viel in die Richtung gemacht. Aber die meisten Einrichtungen, auf die man da trifft, die sind halt nicht wirklich konsequent öko oder vielleicht nur auf dem Weg dahin oder halt auch wirklich nur mit diesem Tarnbegriff versehen. Und Costa Rica ist sowieso auch noch ein interessantes Beispiel, weil das wird ja immer als total öko dargestellt, eigentlich aus dem Hauptgrund, dass sie so viele Nationalparks haben und recht viel Regenwald schützen, also im Vergleich zu anderen Ländern. Also es ist ja auch ganz viel zerstört in Costa Rica, aber im Vergleich haben sie halt recht viele Nationalparkflächen und aber das ist halt auch was absolut nicht ganzheitlich irgendwie umgesetzt wird, weil ich habe zum Beispiel noch nie in einem Supermarkt so viele Plastiktüten gesehen wie in Costa Rica. Das ist absolut extrem da. Also da gehen Leute teilweise mit an jedem Arm 10 Plastiktüten raus. Also ein absolutes Plastiktüten-Inferno. Und also wenn man so gegenüber der Weltöffentlichkeit sich so als Ökotourismusland darstellt, dann wäre das ja auch eine ganz einfache Maßnahme, die man umsetzen könnte.
Ja, krass. Wie sieht's denn aus mit so Tieren und Tier- und Artenschutz? Was ist dir da so aufgefallen?
Also, das ist auch teilweise relativ hart, was man da zu sehen bekommt. Und es ist, ich würde sagen, eine vergleichbare Problematik wie beim Müll. Es ist einfach viel offensichtlicher, dass teilweise scheiße mit Tieren umgegangen wird. Aber in Realität ja auch nicht schlimmer als bei uns, denn bei uns sind halt die Millionen Tiere in der Massenfleischproduktion, die halt eben auch unter üblen Bedingungen leben, transportiert werden und dann geschlachtet werden. Und von der Anzahl her, denke ich, ist es hier mindestens so schlimm, wahrscheinlich schlimmer. Was man in Lateinamerika halt offensichtlich sieht, was man hier nicht hat, sind halt in bestimmten Regionen sehr kranke, halb verhungernde Hunde, die halt rumstreuen und teilweise dann auch mit Füßen getreten und weggejagt werden oder so. Abgemagerte Kutschpferde, zum Beispiel in Nicaragua ist das relativ krass, wo man sich fragt, wie können die überhaupt die Kutsche irgendwie noch ziehen? Und das ist hart, wenn man da so direkt mit konfrontiert wird, ne? Aber von der Anzahl her, denke ich mal, ist es auch wieder nicht schlimmer als bei uns. Wir haben ja diese extreme Verdrängung und Trennung, was Haustiere und Nutztiere angeht. Die Haustiere werden total vertüttelt, die Nutztiere, da will keiner was von wissen. Und diese Trennung ist halt in Lateinamerika nicht so krass, was ja auch ein Stück weit irgendwo ehrlicher ist. Wenn es auch nicht toll ist, wenn da Hunde getreten werden oder so, aber es ist halt einfach nicht diese unlogische Trennung von die einen Tiere werden total vertödelt und die anderen halt gar nicht. Und was fällt mir noch zu dem Thema ein? Ja gut, Hunde, das ist halt eben so dieses, was bei uns Thema Haustier wäre. Was dann die Wildtiere angeht, sieht man teilweise recht bittere Sachen im Amazonasgebiet. Da haben wir mal so eine Hängematten-Bootsfahrt gemacht nach Iquitos. Das ist die größte Stadt in Peru im Amazonasgebiet, eine total spannende Gegend. Aber wenn man da auf dem Markt rumläuft, ist es halt auch recht hart. Da sieht man dann Alligatorenschwänze, Schlangenpräparate, eine Jaguarpfote als Kettenanhänger, habe ich gesehen. Oh. Und alles Mögliche. Ich bin echt froh, dass ich keinen gegrillten Affen oder sowas gesehen habe, weil das fände ich verdammt hart. Kommt natürlich auch vor. Und ja, da kommt dann eben zum Tierschutzthema einfach noch der Artenschutzaspekt dazu, ne? Dass man halt direkt denkt, so ist halt nicht nur geschlachtet worden, irgendein Tier, sondern auch noch vielleicht eine bedrohte Art. Und ansonsten dann auch gleich wieder der Gedanke, na gut, aber abgesehen von dem Artenschutz ist es ja nicht schlimmer, als wenn bei uns eine Kuh geschlachtet wird eigentlich. Ne? Wir sind es nur einfach nicht gewöhnt. Also wir haben auch mit Schildkröten so ein paar Erlebnisse gehabt, dass wir mitbekommen haben, dass eine Schildkröte halt aufgesägt wurde, um sie zu schlachten. Und das ist einfach, ich meine, wenn man Vegetarier ist sowieso und sich dafür Gedanken macht, total hart zu sehen. Aber man muss sich halt immer wieder daran erinnern, im Prinzip, es ist halt egal, ob es jetzt ein Schwein oder eine Schildkröte ist. Ne? Nur, dass wir halt immer dann noch mehr irgendwie die Krise kriegen, wenn wir da so ein Wildtier, so ein exotisches Wildtier sehen, was wir halt sonst überhaupt nicht gewohnt sind.
Mhm. Hast du irgendwelche Anregungen, was man so machen könnte, wenn man sich jetzt von hier aus für Umweltschutz oder Soziales in Lateinamerika einsetzen wollen würde?
Ich denke, dass es einfach sinnvoll ist und bleibt, Fair Trade und Bioprodukte zu kaufen, und zwar von vertrauensseligen Fair Trade Stellen. Da hat man ja leider auch schon hier und da gehört, dass manche Programme irgendwie eher fake oder inkonsequent sind. Aber zum Beispiel jetzt Weltladen in der Gerberau, da gehe ich immer wieder gerne mal Schokolade oder Kaffee kaufen. Und ich denke mal, also die haben ja viel GEPA-Produkte und also schon eher diese strengen, vertrauenswürdigen Siegel. Dass halt einfach zumindest der Handel, der betrieben wird, dann irgendwie, also da die vernünftigen, eher biologischen und fair bezahlten Projekte unterstützt werden und man nicht gerade den Billigkaffee im Aldi kauft. Dann natürlich kein Tropenholz, ganz klar. Also da arbeitet ja auch unsere Waldgruppe von der Greenpeace-Gruppe seit, ja, ich habe das Gefühl, seit fast schon Jahrzehnten dran, dass einfach Tropenholz überhaupt nicht bei uns auf den Markt gehört. Es gibt genügend Alternativen. Dann denke ich, was toll ist, wenn man vielleicht selber mal da rumreist und eine kleine einheimische Organisation entdeckt, die unterstützen, also im Idealfall eine Organisation, die man selbst kennengelernt hat. Das ist natürlich nicht für jeden möglich, aber zum Beispiel die Greenpeace-Gruppe macht das ja auch mit Selva Viva in Ecuador, eine Urwaldschutzorganisation, wo einfach persönlicher Kontakt ist und es ist eine kleine Organisation und man weiß, was die machen. Was so große Aktionen angeht, so E-Mail-Proteste von großen Organisationen und so, da muss ich ganz ehrlich zugeben, ich habe mich immer wieder gefragt, was kommt davon an oder kriegt das hier irgendjemand mit? Also das ist irgendwie, wenn man da durchreist, kommt einem das so abstrakt vor, so diese Sachen, die übers Internet laufen. Und ich weiß es einfach nicht. Also ich es kommen ja schon dann manchmal auch Erfolgsmeldungen, zum Beispiel von Rette den Regenwald ab und zu mal oder auch von Greenpeace. Aber es ist schwierig, irgendwie so den Kontakt, also die Verbindung zu spüren, wenn man da ist und sich sofort und einfach das Leben da zu beobachten und zu sehen, so die Leute haben eh alle total andere Probleme und also Umweltschutz ist halt nicht oben auf der Agenda, weil die meisten halt einfach einen sehr niedrigen Lebensstandard haben und ackern und ihre Felder bewirtschaften und zusehen, dass sie irgendwie gut überleben. Und wie viel einfach davon ankommt, von dem, was wir uns hier Gedanken machen über deren Urwaldzerstörung und so weiter, das würde mich doch mal interessieren. Vielleicht gibt es da auch irgendwelche Studien drüber im Internet oder so. Irgendwas hatte ich gerade noch im Kopf, was jetzt weg ist. Vielleicht kommt das später nochmal wieder.
Dann habe ich auf jeden Fall zum Abschluss noch eine andere Frage. Wir haben jetzt ganz viel über Probleme gesprochen. Aber ich hoffe, du hast auch irgendeine ermunternde Geschichte. Hast du irgendwas gesehen, wo du dachtest, ja cool, hier hat jemand echt eine coole Initiative gestartet oder hier ist irgendwie wirklich was passiert für den Umweltschutz. Bitte sag nicht nee.
Nein, ich sag nicht nein. Auf jeden Fall, also ich meine, es gab natürlich eh viel mehr positive Erlebnisse als negative. Also zum einen, was Begegnungen mit Menschen angeht und Erlebnisse und tolle Landschaft und Natur und schnuckelige kleine Orte und so weiter. Also auf jeden Fall ganz viel Positives. Und ich habe auch eine Organisation kennengelernt, bei der ich ein paar Wochen mitgeholfen habe, wo auch Wahnsinn ist, was sie leistet. Das ist eine einheimische Organisation in Bolivien, die heißt Inti Varayasi und die retten Wildtiere aus übler Haltung, die halt eben auch durch Jäger oder so auf dem Schwarzmarkt gelandet sind, dann in irgendwelchen Haushalten gelandet sind, dann plötzlich merken sie, oh, der Affe wird ja groß und macht Stress und dann wird der an einer ganz kurzen Leine gehalten und so weiter. Diese Tiere, die landen dann halt einfach alle da und die Leute von der Organisation versuchen, denen so gut wie mögliches Leben zu geben und rehabilitieren die Tiere und wenn es irgendwie möglich ist, geben sie ihnen so ein weit wie möglich freies Leben in einem Waldgebiet, was sie nutzen dürfen am Rande einer Kleinstadt. Ja, das ist so ein Beispiel und dann gab es aber auch noch, also es gab auch noch viele andere Beispiele. In Peru haben wir auch eine tolle Tierauffangstation gesehen. Man kriegt auch immer mal wieder irgendwas mit von Protesten von Einheimischen, wo einfach Sachen an die Häuser geschrieben sind. Irgendwie der Wald gehört uns, er soll nicht zerstört werden und so weiter. Also es gibt schon auch total interessante Bewegungen. Und es gibt vor allem ja auch noch viel mehr intakte Natur als bei uns. Also das sieht man schon und deswegen macht man sich halt umso mehr Sorgen, dass das halt auch noch alles kaputt gemacht wird. Also ich finde es einfach zu sehen, dass es diese richtige Ursprünglichkeit da noch gibt, wenn man nur weit weg genug fährt von der Stadt. Das ist einfach ein total tolles Erlebnis und zu sehen, wie simpel, aber gleichzeitig gut und toll und naturnah Leute leben können, ohne dass man sie als schrecklich arm oder so bezeichnen muss. Denn das ist, glaube ich, ganz oft auch unser Blickwinkel. Oh nein, was sind die arm? Das ist auch so ein Gedanke, der mir immer wieder kam. Also wo sind Leute wirklich arm, also problematisch arm und wo ist es nur unser Blickwinkel, dass wir sagen, ach Gott, die haben ja nichts. Also ich hatte oft in so kleinen Hüttendörfern am Rande des Amazonasgebiets oder so das Gefühl, die leben okay, also die leben echt ein gutes Leben eigentlich, solange ihnen nicht ihr Land weggenommen wird oder ihr Wasser verschmutzt wird, ihre Bäume gefällt werden und so weiter. Und da können wir einfach also extrem viel Positives mitnehmen und extrem viel von lernen. Also zum Beispiel das Pflanzenwissen, was die Leute da teilweise haben, das ist unglaublich. Also da kann man halt dann so Führungen machen mit Einheimischen, die einem was über die tropischen Medizinpflanzen erklären und das ist Wahnsinn. Also da stinken wir völlig gegen ab mit unserem Wissen über Pflanzen und Natur und überhaupt, wie die ihr Leben meistern mit viel wenigeren Mitteln als wir. Also das sind alles auch total positive Erfahrung.
Ja, cool, das freut mich. Und jetzt hast du uns ein bisschen Musik mitgebracht, noch zur Einstimmung.
Ja, wir hören jetzt die Hormigas Negras. Das ist eine Band aus Argentinien. Das heißt, also Hormigas Negras heißt die schwarzen Ameisen. Und die haben wir in Bogotá mitten in der Innenstadt auf der Straße spielen gesehen. War total nett, super coole Stimmung, ganz viele Leute drumherum. Und von denen spielen wir jetzt Tercer Mundo, also dritte Welt heißt es. Ja, wir waren noch total im Thema Südamerika und haben hier noch irgendwie weiter diskutiert. Es ist so interessant und es gibt so viel zu erzählen. Aber ich denke, das war schon ganz schön viel auf die Ohren vorhin und wir gehen über zu den Greenpeace-Nachrichten. Wir haben geschaut, was in den letzten Tagen so aktuell passiert ist. Und am 27.03. erreicht uns die Nachricht, dass die Supermärkte jetzt neuerdings wieder auf Gensoja sitzen. Nur wenige Supermärkte garantieren weiterhin, dass ihre Geflügelprodukte gentechnikfrei sind. Rewe und Tegut gewährleisten dies, wie eine Umfrage von Greenpeace bei den Supermärkten ergeben hat. Seit 14 Jahren ist die Geflügelwirtschaft ohne Gensoja ausgekommen. Doch das ändert sich nun. Masthähnchen, Legehennen und Puten bekommen nach Aussage des Zentralverbands der deutschen Geflügelwirtschaft zukünftig wieder gentechnisch verändertes Futter. Aus dem Grunde waren Greenpeace-Aktivisten dann auch letzte Tage in 35 Städten bei Lidl aktiv. Achtung, bald mit Genfutter war am Samstag auf vielen Geflügelprodukten des Discounters Lidl zu lesen. Die Greenpeace-Aktivisten machten so auf den Einsatz von Gensoja im Tierfutter aufmerksam. Greenpeace fordert von Lidl, auf Genfutter bei den Eigenmarken zu verzichten und diese Produkte mit dem Siegel ohne Gentechnik zu bewerben, um so den Anbau von riskanter Gensoja nicht zu fördern. Gleichzeitig geschieht ein Preiskampf um das billigste Huhn. Nachdem Aldi kürzlich die Preise für Eier und Frischgeflügel gesenkt hatte, zog Lidl kurze Zeit später nach. Der Discounter kritisierte zwar die Preissenkung und kündigte an, die Standards bei der Tierzucht heben zu wollen, doch den Worten folgen bisher keine Taten.
Den Haag fällt Urteil über bestehenden wissenschaftlichen Walfang im Südpolarmeer. Gute Nachrichten vom 1. April. Ein Meilenstein für den Meeresschutz. Die Richter des Internationalen Gerichtshofs in Den Haag haben entschieden, den bestehenden wissenschaftlichen Walfang Japans in der Antarktis zu beenden. Dieses Urteil ist bindend. Australien hatte den Fall vor das Gericht gebracht und sich ebenso wie Japan bereits im Vorfeld verpflichtet, dem Urteil Folge zu leisten. Das Urteil bezieht sich allerdings nur auf das Walfangprogramm Japans im Südpolarmeer, welche seit 25 Jahren unter dem Deckmantel der Wissenschaft betrieben wird. Das bedeutet, der japanische Walfang im Nordpazifik bleibt davon unberührt. Und dort werden jährlich auch hunderte Wale geschossen. Des Weiteren berührt es leider ebenso wenig die Jagd auf zum Beispiel Delfine in Taiichi, Japan, oder das alljährliche Massenschlachten von Grindwalen auf den Färöerinseln. Die Internationale Walfangkommission IWC verhandelt nur über die 13 Großwalarten, also Buckelwale, Finnwale, Blauwale, Zwergwale, Grauwale und Co. Die Internationale Walfangkommission verbietet schon seit 1986 die kommerzielle Jagd auf Großwale. Allein Norwegen, Island und Japan halten sich nicht an das Verbot. Aber zumindest mal Fortschritte. Juhu!
Ja, vor allem, es kam irgendwie so plötzlich, ich war völlig baff, weil ich meine, das ist ein Thema, an dem ist Greenpeace seit, ich weiß nicht wie vielen Jahren dran und natürlich auch andere, wie zum Beispiel Sea Shepherd, kann man ja auch mal erwähnen.
Und die australische Regierung jetzt mit dieser Klage vor dem Gericht?
Ja, warum haben die das nicht vor 10 Jahren schon gemacht oder vor 15 oder vor 20? Also irgendwie...
Nicht alle guten Nachrichten schlecht reden, Julia.
Nee, aber dass es dann auf einmal so geht, ja. Ne, da fragt man sich auch, ja.
Geht doch.
Aber... Ein super Erfolg auf jeden Fall für die Meere. Dann gab es am 2.4. weiterhin die Nachricht, die EEG-Reform, Haushalte zahlen nach wie vor. Die Energiepolitik von Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel von der SPD bleibt unsozial und undemokratisch. Eine Senkung der Stromkosten für Haushaltskunden zeichnet sich derzeit nicht ab. Dabei erklärte die Bundesregierung bereits zu Amtsantritt eine Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes, abgekürzt EEG, für notwendig, um die steigenden Strompreise zu senken. Der Zusammenhang zwischen dem Neubau von Wind- und Photovoltaikanlagen und dem Anstieg der Stromkosten ist minimal. Dennoch war dies die zentrale Stoßrichtung von Wirtschaftsminister Gabriel. Kostensenkende Maßnahmen wie eine Begrenzung der Industrieprivilegien, die Haushalte entlasten würden, wurden nicht einmal angedacht. Die von der EU-Kommission massiv kritisierten Ausnahmeregelungen für die stromintensive Industrie sollen weiter beibehalten werden. So, die Nachricht habe ich jetzt ein bisschen abgekürzt, weil wir gar nicht mehr so viel Zeit haben.
Dann habe ich noch eine abschließende Nachricht, auch vom 2. April. Das Thema Arktisschutz beschäftigt zunehmend die Politik. Das niederländische Parlament hat sich gestern dafür ausgesprochen, also am 1. April dafür ausgesprochen, den Transport von Schweröl in der Arktis zu verbieten. Die Arbeiterpartei PVDA hatte die Abstimmung initiiert, nachdem bekannt geworden war, dass der russische Ölkonzern Gazprom in Kürze das erste Mal Offshore-Öl aus der Arktis nach Europa verschiffen will. Gazprom hatte die Offshore-Ölforderung in der Arktis Ende 2013 aufgenommen. Ja.
Das waren die News.
Das waren die News. Machen wir nochmal eine kleine Musikpause. Nämlich hören wir das John Butler Trio mit Only One. Ja, Greenpeace Radio langt sich so langsam dem Ende entgegen, aber erstmal haben wir den Psst, Tipp des Monats.
Genau, und der Tipp des Monats ist, euch einen Trailer anzuschauen im Internet, der ziemlich krass ist. Da geht es nämlich um die Plastikvermüllung unserer Meere. Und zwar gibt es ein Midway-Filmprojekt von einer Truppe von interessanten Leuten, die auf das Midway-Atoll im Nordpazifik gereist sind immer wieder und dort gedreht haben und dokumentiert haben, dass wahnsinnig viele Vögel an Plastikmüll sterben. Es gibt zwei Websites, und zwar midwayjourney.com und midwayfilm.com. Und sie haben auch natürlich eine Facebook-Seite, facebook.com/midwayjourney. Da kann man das ganze Projekt verfolgen. Und den Trailer kann man auf einer der anderen Websites, also midwayjourney.com oder midwayfilm, finden. Und ich erzähle euch jetzt einfach ein paar Sachen darüber. Dieses Midway-Atoll, um das es geht, die Midway-Inseln, sind ein Atoll im nördlichen Pazifik, welches zu den Außengebieten der Vereinigten Staaten gehört. Was ist das für ein Tacker?
Ich weiß auch nicht, irgendwas tackert.
Hört ihr das auch? Irgendwas tackert hier auf einmal. Wir hoffen mal, dass ihr das nicht so laut hört. Genau, das Atoll ist geografisch ein Teil der Hawaii-Inseln und diese Midway-Inseln sind, wie alle Inseln dieser Inselkette, vulkanischen Ursprungs. Sie liegen etwa auf ein Drittel des Weges zwischen Honolulu und Tokio und etwa in der Mitte zwischen Kalifornien und Japan, daher der Name Midway. Sie bestehen aus einem ringförmigen Korallenriff von etwa 6 Kilometer Durchmesser und zwei Hauptinseln, Sand Island und Eastern Island, sowie mehreren kleinen Eilanden, die Hunderttausenden von Seevögeln als Brutstätte dienen. Die Gesamtfläche der Insel beträgt 6,2 Quadratkilometer. Ursprünglich unbesiedelt haben die Inseln heute etwa 40 Einwohner, zumeist wissenschaftliches Personal, da es heute ein Schutzgebiet ist. Jedoch gibt es keine permanente Bevölkerung. 1978 waren es noch bis zu 2300 Bewohner, hauptsächlich Militär- und Zivilangestellte des Marinestützpunkts der United States Navy. Ja, hauptsächlich leben da jetzt aber Leisan-Albatrosse und Schwarzfuß-Albatrosse und noch mehrere andere Vogelarten. Und das Schlimme ist, dass die Midway-Inseln am Rande des pazifischen Müllstrudels liegen. Da haben schon viele von euch schon von gehört. Das ist dieser riesige, kreisförmige Meeresstrom, wo sich Plastikmüll ansammelt, wie in einem riesigen Whirlpool. Und auch ja, ein Riesenproblem für viele Meerestiere, vor allem Meeressäuger und Vögel darstellt. Ein Filmtrailer zu dieser Problematik, den wir vorhin schon erwähnt haben, erreichte seit 2012 eine breite internationale Öffentlichkeit. Und wir wollen jetzt halt ein bisschen dafür sorgen, dass der immer noch angeguckt wird. Der Fokus von diesem Film liegt darin, den starken Kontrast zwischen der ruhigen Schönheit der Natur sowie der durch Menschen verursachten Vermüllung, der zu großem Tiersterben führt, aufzuzeigen. Und dieses Filmprojekt heißt Midway, A Message from the Gaia. Ich habe dann nachgeguckt, was Gaia heißt. Also es wird G-Y-R-E geschrieben. Ich denke mal auf Englisch Gaia ausgesprochen. Und man findet dazu folgende Info. Gaia bedeutet in der Ozeanographie ein großes System zirkulierender Meeresströme, wovon es insgesamt 5 auf der Welt gibt. Ich habe dann gesehen, es gibt also auch den Nordatlantischen und den Südatlantischen. Und ich vermute, dass wir in Mittelamerika ganz viel Müll an den Stränden gesehen haben von dem Nordatlantischen. Denn in allen diesen Strudeln, wie man nach und nach ausfindet, sammelt sich ganz viel Müll. Nicht nur im Nordpazifischen, aber das ist wohl der krasseste und der bekannteste bisher. Ja, generell sollen im Schnitt heutzutage in den Ozeanen circa 46.000 Plastikstücke pro Quadratkilometer in den Ozeanen schwimmen. Oder anders ausgedrückt, in anderen Zahlen, es sollen heutzutage 100-mal mehr Plastikteile pro Kubikmeter Wasser in den Ozeanen sein als in den 70er Jahren, haben Forscher kürzlich durch ganz viele Proben auf Segeltörnen herausgefunden. Also 100-mal mehr als in den 70er Jahren. Es muss dringend was passieren. Wir müssen Plastik abschaffen. Zumindest erstmal dafür sorgen, dass es nicht mehr in die Gewässer gelangt und recycelt wird und so weiter. Genau, schaut euch das an. Midway Journey, Midway Film ist ziemlich bewegend und interessant.
Als allerletztes habe ich dann noch ein paar Termine für euch. Und zwar, wenn ihr mal bei Greenpeace Freiburg reinschnuppern wollt, kommt am 10.04., also jetzt am Donnerstag um 19 Uhr in die Salzstraße 1. Da gibt es einen Schnupperabend. Dann ein weiterer Termin am 25. April ist die Critical Mass. Kommt um 18 Uhr zum Stadttheater und radelt mit für Fahrradfahren. Juhu! Unsere nächste Radiosendung ist am 5. Mai. Aber wir wollen euch auch schon mal auf einen Termin am 6. Mai hinweisen. Und zwar ist da das Greenpeace-Schiff Beluga in Breisach und hat da eben ein offenes Boot für alle Besucher offen.
Cool. Auf dem Rhein schippert sie entlang sozusagen.
Genau.
Super.
Ja, Julia, was hören wir jetzt zum Abschluss?
Wir hören zum Abschluss eine Straßenmusikerin, die wir in Buenos Aires gesehen haben und die ganz toll gesungen hat. Sie heißt Luz und wir hören sie mit einem Coversong von Bob Marley.
Tschüss.
Ciao.